Medienforum Münster.
Besser leben, das arbeitskritische Magazin.
Erst später entdeckte ich hinter diesen offen gebliebenen Fragen das Geheimnis der Arbeitsmoral der Väter. Sie sprachen sich von Auschwitz frei, indem sie bis zum Umfallen schufteten. Zeit zu haben war ohnehin liederlich. Keine Zeit zu haben hatte schon immer als Entschuldigung gereicht, auch gegenüber den schrecklichsten Verbrechen gleichgültig zu bleiben. So waren die deutschen Sekundärtugenden über den Zusammenbruch herübergerettet worden.
Das Geheimnis der Arbeitsmoral der Väter. Dirk Westphal hat eine kurze Stelle vorgetragen aus dem 1985 erschienenen und vom Autorengespann Georg Heinzen und Uwe Koch geschriebenen Roman Von der Nutzlosigkeit erwachsen zu werden.
Nicht arbeits- oder wertkritische Sachbücher, sondern dieser und noch ein weiterer Roman mit sozusagen arbeitskritischem Inhalt, sie sollen heute Thema sein.
Der zweite Roman, den wir besprechen wollen, ist verfasst worden von Nicola Richter und als Taschenbuch-Erstausgabe herausgekommen zu Beginn diesen Jahres. Aus Die Lebenspraktikanten hören wir, vorgelesen von Ruth Schwenken, einen Auszug, in dem Lynn, eine arbeitssuchende Hochschulabsolventin, sich einstimmt auf ein Bewerbungsgespräch.
Vor einem Bewerbungsgespräch recherchiert Lynn immer so intensiv, als bereite sie sich auf eine Prüfung vor. Sie informiert sich über die Firma, über aktuelle politische Themen und eventuelle Skandale, über Punkte, die sie besser nicht ansprechen sollte, denkt über eigene Stärken und Schwächen nach, findet Kosten und Dauer des Anfahrtweges mit Nah- und Fernverkehrsmitteln heraus und erfragt im Vorfeld die Namen der Gesprächsteilnehmer, um deren Lebensläufe und Karrieren zu erforschen.
Immer so intensiv vorbereitet sein wie auf eine Prüfung. So geht es zu beim gnadenlosen Rattenrennen um das Privileg, einen Arbeitsplatz zu erhalten, im Roman Die Lebenspraktikanten von Nicola Richter. Dieses Buch und der Roman Von der Nutzlosigkeit erwachsen zu werden, sie stehen im Mittelpunkt unserer heutigen Sendung. Willkommen hier bei der August-Ausgabe von Besser Leben, das arbeitskritische Magazin mit dem Thema Die Arbeitswelt von draußen. Im Verlauf dieser Besser-Leben- oder man kann sagen Besser-Lesen-Sendung werden wir noch einige weitere von Ruth Schwenken und Dirk Westphal vorgetragene Auszüge hören können aus den beiden Romanen Die Lebenspraktikanten und Von der Nutzlosigkeit erwachsen zu werden.
Und dazu werden wir uns natürlich näher befassen mit dem Inhalt der beiden Romane. Gute Unterhaltung, damit wünschen am Mikrofon Peter Busfeld
und Peter Samohl. Wie immer bei Besser Leben gibt es auch Musik zu hören. Hinter der Glasscheibe des Studio A, hier beim Medienforum Münster, da bedient die Regler Klaus Blödo. Und der Klaus, er wird jetzt gleich den CD-Player starten und einen Beatles-Klassiker einspielen.
Taschenbuchautor.
Die Beatles? Sie singen natürlich auf Englisch.
Und ihr Titel, er lautet dann Paperback Writer.
Paperback Writer. Yes, sir, oh, madam, will you read my book? It took me years to write. Will you take a look? It's based on a novel by a man. I need a job, so I wanna be a paperback writer.
Vom 1966er Beatles-Song Paperback Writer nun zum Roman von der Nutzlosigkeit erwachsen zu werden. Dieses Buch ist 1985 bei Rowohlt erschienen und 1989 gab es dann die Taschenbuchausgabe, also der Roman, der ist schon etwas älter. Damals lag die offizielle Arbeitslosenzahl bezogen auf das Gebiet der alten Bundesrepublik bei 3,6 Millionen. Dieses Buch, von der Nutzlosigkeit erwachsen zu werden, auch die Taschenbuchausgabe, das ist offiziell vergriffen. Man kann es aber gebraucht recht günstig bekommen, zum Beispiel beim Versandbuchhändler Amazon.
Also eigentlich ist das fast schon zu günstig, denn bei Amazon gibt es das schon für 1 Cent. Man muss allerdings bedenken, dazu kommen dann auch die Versandkosten von 3 Euro, aber insgesamt ist es sehr, sehr billig.
Ja, das stimmt. Man kann es aber auch ausleihen. 3 Euro sind ja schon noch etwas. Und wenn man wenig Geld hat, und das sind ja heute viele Leute beziehungsweise immer mehr Leute, dann gibt es zum Beispiel auch die Stadtbücherei, wo das verfügbar ist. Aber eben auch die Möglichkeit, es eben wirklich sehr, sehr preisgünstig übers Internet zu bestellen. Von der Nutzlosigkeit erwachsen zu werden, das Buch behandelt genauso wie die Lebenspraktikanten, das zweite Buch, das wir heute besprechen werden, die Lebenspraktikanten, ein Roman von Nicola Richter. Dieses Buch, Nutzlosigkeit, von der Nutzlosigkeit erwachsen zu werden, es behandelt sozusagen die Arbeitswelt von draußen. Deshalb ist das ja auch Thema dieser ersten von 2 aufeinander folgenden Besserleben-Buchsendungen, die Arbeitswelt von draußen eben. In der nächsten Sendung werden wir dann unter dem Motto die Arbeitswelt von drinnen wieder 2 Bücher vorstellen, und zwar die beiden Titel Wenn wir sterben von Ernst Wilhelm Händler und Wir schlafen nicht von der österreichischen Autorin Katrin Röckler. Doch zunächst also zum Roman des Düsseldorfer Autorengespanns Georg Heinzen und Uwe Koch, zum Buch Von der Nutzlosigkeit erwachsen zu werden. Hierbei handelt es sich in vielfacher Hinsicht um eine Art, ja, man kann das so nennen, umgedrehten Entwicklungsroman. Es ist eine fiktive Autobiografie des Protagonisten Matthias Greve, die da erzählt wird.
Und dieser Matthias Greve, der gehört gewissermaßen einer Generation im Umbruch an. Und zwar erfolgte ein Umbruch zwischen den starren Konventionen. Die Leute, die diesem Typus angehörten, den nannte man autoritären Charakter. Der wurde vor allem von Theodor Adorno beschrieben. Und später folgte dann der narzisstische Charakter, der sich der dann später geforderten bedingungslosen Flexibilität unterordnete.
Bedingungslose Flexibilität und starre Konventionen, plakativ formuliert, ging der Weg vom analen Zwangscharakter hin zum oralen Flipper.
Der autoritäre Charakter, wie gesagt von Theodor Adorno beschrieben, ordnete sich bedingungslos allen Vorgaben unter. Das kam auch nicht ganz von ungefähr, denn vor allem in Deutschland, in England auch, aber in Deutschland noch stärker, ging die Industrialisierung bzw. die Organisation der Fabriken war vom Militär gewissermaßen übernommen worden. Der autoritäre Charakter machte mit seiner Haltung auch die Nazi-Diktatur möglich, indem er nicht nur das Gros der Täter stellte, sondern vor allem auch die Mitläufer bzw. diejenigen, die von nichts gewusst haben wollten. Der narzisstische Charakter dagegen, der jetzt modern ist, hält sich selbst für großartig und glaubt, er könne einfach alles schaffen. Nach Sigmund Freud verfügen die betroffenen Menschen über kein oder wenn überhaupt nur ein sehr schlecht entwickeltes Realitätsprinzip. Dieser Typus wird heute durch die neuen ökonomischen Entwicklungen besonders stark gefördert. Unter anderem auch in den sogenannten Trainingsmaßnahmen, wie sie ja auch von den Arbeitsämtern angeboten werden, wo einem dann gesagt wird, man könne alles schaffen, wenn man nur wolle. Positiv denken und flexibel bleiben bis zum Brechen. Gleichzeitig hält außerdem der technologische Wandel zur Mikroelektronik, sprich Computer und Co. Einzug.
Stichwort Computer und Co. Mikroelektronik. Durch die mikroelektronische Produktivkraftrevolution, die wir ja seit Mitte der 1970er Jahre erleben, wo wir also Zeitzeugen von sind, da wird eine historisch beispiellose Einsparung menschlicher Arbeitskraft möglich. Und diese Arbeitskraft wird ja auch eingespart, und zwar in den produktiven Kernsektoren der Kapitalverwertung. Es wird also immer mehr Arbeitskraft kapitalistisch überflüssig gemacht, im kapitalistischen Sinne überflüssig, durch eine weitere Ausdehnung der Warenproduktion und durch Erschließung neuer Märkte ist es nicht mehr möglich, ja, diese freigesetzte Arbeitskraft wieder der Verwertungsbewegung zuzuführen, also da eben die Warenproduktion entsprechend auszuweiten. Und das hat eben zu einer ganz grundlegenden Krise der Arbeitsgesellschaft, also der kapitalistischen Gesellschaft, geführt. Und diese beginnende Krise, wie gesagt, der Roman spielt Mitte der 1980er Jahre, die ist Thema auch in diesem Buch von Georg Heinzen und Uwe Koch.
Der Protagonist Matthias Grewe gehört einer Generation an, der die notwendigen Grundlagen des Computerzeitalters noch nicht in der Schule vermittelt worden sind. Er fällt auch in dieser Hinsicht zwischen alle Stühle. Das Buch ist übrigens leicht zu lesen und, wie ich finde, sehr spannend geschrieben.
Das finde ich auch. Ich habe für die Vorbereitung zu dieser Sendung das kleine Taschenbuch wieder aus dem Regal genommen, aus meinem Bücherregal, und ich habe das dann wirklich in einem Rutsch runtergelesen.
Das ist mir genauso gegangen. Wir hören nun einige von Dirk Westphal vorgelesene prägnante Auszüge aus »Von der Nutzlosigkeit erwachsen zu werden«. Die sind montiert über Instrumentalpassagen des 1981er Stückes »Nichtsnutz« von der niederländischen Gruppe De Bots. Der andere Peter hat eine Spezialversion aus der niederländischen und der deutschen Fassung zusammengeschneidert.
Ich bin ein munteres Kind, tobe nicht, bin nicht lahm fromm. Der Haarschnitt brav, die Patschhändchen rein, wenn Besuch kommt, hat das so zu sein. Bring ich Freunde mit nach Haus, schmeiß die Mutti uns gleich raus. Geht vom Teppich runter mit dem dreckigen Schuhen, spiel doch auf der Straße, ich hab zu tun. Abends hockt mein Vati stumm hinter seiner Zeitung rum. Krieg ein Wurstbrot reingestopft, Fernsehen darf ich heute nicht, denn das Stück, das er sich ansieht, das ist nix für mich. Denn du bist doch nur ein Nichtsnutz von noch nicht mal 14 Jahren, und eine eigene Meinung kannst du dir für später sparen. Du rotznäsiger Nichtsnutz, in deinem Ohren noch ganz nass. Werde erst mal älter, leiste erst mal was. Du bist doch nur ein Nichtsnutz von noch nicht mal 14 Jahren, und eine eigene Meinung kannst du dir für später sparen. Du rotznäsiger Nichtsnutz, hinterm Ohren noch ganz nass. Werde erst mal älter, leiste erst mal was.
Draußen im Lande spürten die Menschen die Krise. Und nur die Politiker bestritten sie, weil das ihre Aufgabe war. Die Leute spürten, dass sie hilflos gegenüber der Zukunft waren. Die Fleißigen ärgerten sich immer mehr über die Faulen und die Ordentlichen sehnten mehr Ordnung herbei. Ich hörte erschrocken von denen, die für immer arbeitslos wurden. Ich nahm diese Probleme nun ernster, kannte sogar einen Arbeitslosen. Und Vater kannte auch einen und Mutter auch. Nur Onkel Heiner kannte keinen Arbeitslosen, der wirklich arbeiten wollte.
en andersom. Eén gaat de winst, de ander loopt. Ich bin kein dummer Junge mehr, ich bin ein großes Licht. Die Kindheit ist begraben, die interessiert mich nicht. Want toen was ik een snotneus, die niemand heeft gekend. Nu ben ik pas een kerel, die alle streken kent. Ik heb het wel geweten, toen ik hiermee begon. Ik heb een eigen mening, maar daar gaat het niet om. Het gaat alleen om geld, het gaat alleen om macht. Het gaat niet om de manier waarop je bent grootgebracht. Het gaat niet om de manier waarop je bent grootgebracht.
Die Jahre um Mogadischu waren beinahe eine Atempause im Chaos der Börsenereignisse. Die guten Renditen blieben vorerst konstant. Aber gerade diese Zeit, die sie Wiederbelebung nannten, belehrte mich vollends. Die Wechseljahre zwischen früheren Krisen hatte Entlastung bedeutet. Entlassene waren wieder eingestellt worden und die Renten und das BAföG waren wieder gestiegen. Diesmal aber unterblieben diese kleinen Zuteilungen. Ich ging, wie so viele andere, leer aus und die Zahl der Überflüssigen wurde kaum geringer. Im Gegenteil, immer mehr Menschen wurden zu Randerscheinungen und Randerscheinungen fanden immer weniger öffentliches Interesse. Die Krise war nur vertagt, der Krieg nur verschoben, die Verarmung hatte sich verlangsamt. Wenn das die besseren Zeiten waren, wie würden dann erst die schlechten sein, die noch kommen sollten? Ein Symbol des Niedergangs der Arbeit war für mich die freundliche Dame von der Studentenvermittlung, die mit den sinkenden Angeboten zusehends unglücklicher wurde und nur noch unzumutbare Jobs zu vergeben hatte, wie Zeitschriftenwerbung und Seifeverkauf von Tür zu Tür. Und gab es dann doch einmal im Hafen einen LKW abzuladen, dann brachte irgendein Personalchef auf meine telefonische Erkundung nach dem Lohn heraus: Wir haben an 6,50 Mark gedacht. Und mit meiner Rückfrage, ob das die Bezahlung für eine halbe Stunde sei, war das Telefonat zu Ende. Ich saß vor meinem Schreibtisch, das Kinn in die Hand gestützt und fragte mich, ob aus meinen Träumen jemals etwas werden würde, jetzt, wo es bald Zeit war, sie zu verwirklichen. Ich zwang mich dazu, realistisch zu sein, versuchte mich daran zu gewöhnen, dass manches in meinem späteren Leben bescheidener ausfallen könnte, als ich gedacht hatte. In Gedanken richtete ich die repräsentative Stadtwohnung, die ich später einmal beziehen würde, etwas einfacher ein. Den Konsumverzicht wollte ich durch Intellektualität ausgleichen, meine Schlichtheit durch Geschmack, meine Machtlosigkeit durch Geist. Und so sah ich mich an einem freundlichen Tag aus dem Haus treten, in einem derben Wolljackett mit Lederflicken an den Ärmeln, mit energischem Schritt und einem Blick für das Wesentliche, einer, dem man ansehen würde, dass er das Flanieren gelernt hatte.
Soms denk ich wel, warum zou het altijd so gaan? Als iedereen so thuis zou zijn als ik, dan zag het er misschien allemaal heel anders uit. Maar zo is het gelukkig niet. Voorlopig ben ik vrij. Ik kan doen en laten wat ik wil. Ja, ik kan doen en laten wat ik wil.
Dus is de villa, de dikke Mercedes, een landhuis. Van Gast aan de wand, icoon van Zaar. Film op een klo, in schwimmbad ne bar. Dansplatz am Haus, Flut
zwei Tage einen neuen Gärtner, Videoanlage, Bibliothek, Steinwehflügel, Champagner im Keller, Reitpferd am Zügel, eine Frau und zwei Kinder, ihr wisst schon, zwei von diesen Nichtsnutzen, mit denen man keinen Staat machen kann.
Aber bald schon empfand ich das Lesen von Stellenanzeigen als große Anstrengung. Die Sprache der Personalberater verursachte in mir ein flaues Gefühl in der Magengrube. Wie wäre mir erst zumute, wenn ich in ihrem Büroetagen Platz nehmen müsste, wo man repräsentatives Auftreten als Selbstverständlichkeit voraussetzt, wo Unternehmen stetig expandieren und man mich fragt, ob es mir Spaß mache, modifizierte Marketingkonzepte zu erarbeiten, Verkaufsplanung zu entwickeln, Zielgruppen festzulegen. Keine Frage. Es interessiert mich ein Dreck. Ich wollte auch kein junges Team führen und motivieren und konnte mir nicht vorstellen, meinen Platz zwischen Kapazitätsfeststellungen, Ertragsermittlung und Unternehmensstrategie zu finden. Ich wollte auch keinesfalls, um die Probleme des Vertriebs vollständig kennenzulernen, ab und zu selbst an der Front verkaufen.
Ich war ein aufgeweckt Kind. Niet luidruchtig en niet stil. Mijn haar was kort en mijn gezicht was fris. Dat is belangrijk als er visite was.
Denn du bist doch nur ein Nichtsnutz von noch nicht mal 14 Jahren. Und eine eigene Meinung kannst du dir für später sparen. Du rotznäsige Nichtsnutz, hinterm Ohren noch ganz nass. Werde erst mal älter, leiste erst mal was. Du bist doch nur ein Nichtsnutz von noch nicht mal 14 Jahren. Und eine eigene Meinung kannst du dir für später sparen.
Want je bent nog maar een snotneus, rond je oren nat en groen. Of een pakweg 7 jaar kun jij overal gaan doen.
Das waren 10 Minuten Bots. Und zwar der 1981er Titel Nichtsnutz bzw. Snotnös und dazu Auszüge aus Georg Heinzens und Uwe Kochs 1985er Roman Von der Nutzlosigkeit erwachsen zu werden. Wir haben gehört, wie der Romanheld auf Stellenanzeigen reagiert. Matthias Grewe, auch das war zu hören, verweigert sich jeder Unterordnung, sowohl unter die Konventionen als auch unter die sogenannten ökonomischen Sachzwänge. Matthias Grewe, er hat bis dahin studiert Germanistik auf Lehramt, findet sich dann als arbeitsloser Lehrer wieder. Tja, und Lehrerarbeitslosigkeit, das war damals schon ein stehender Topos.
Zum Ende des Buches hat der Matthias dann schließlich einen Job als Auslieferungsfahrer mit einer halben Stelle.
Zu seiner Zeit, also in der Mitte der 1980er Jahre, galt er damit als Verlierer und empfand dies auch selber so. Heute würden ihn viele um solche eine unbefristete Stelle allerdings beneiden.
Es handelte sich damals um eine Zeit, in der die vorhergehende Zeitspanne, die der britische Historiker Eric Hobsbawm einmal als das goldene Zeitalter des Kapitalismus bezeichnet hat, ja, in der diese vorhergehende Zeitspanne sozusagen noch ein wenig nachklang. Sogenannte Aushilfs- oder Gelegenheitsjobs, die waren noch verhältnismäßig leicht zu bekommen und da herrschte auch noch kein Massenandrang, so wie heute. Und die gesamte Prekarisierung und Zwangsflexibilisierung der sogenannten Arbeitswelt, sie war noch längst nicht so weit fortgeschritten, wie das heutzutage der Fall ist. Bei Matthias Grewe ist es natürlich so, dass er, was sein Überleben angeht, selbstverständlich darauf angewiesen ist, Geld zu verdienen. Er muss also in irgendeiner Form sich verdingen, aber dieses Geld, das gibt es für ihn relativ einfach bei den sogenannten Studentenjobs.
Ja, aber wir haben doch eben gehört, dass auch bei den Studentenjobs sich die Situation allmählich verschlechterte.
Das stimmt natürlich, wobei der Unterschied schon ein nicht unbeträchtlicher ist. Wir haben eben gehört, es geht zu Ende sozusagen so langsam mit diesen Jobs, aber es gibt sie noch, hat sie noch gegeben. Und der Matthias Grewe, der konnte das zumindest nutzen, dass er vorher, während seines Studiums und so weiter, diese Gelegenheitsjobs ja ganz gut ausüben konnte, beziehungsweise damit ganz gut einigermaßen verdienen konnte. Und das hat eben bei ihm auch dazu geführt, dass er einfach nicht dieser Zeitverknappung unterworfen ist, wie das heute sehr häufig geschieht, wenn es eben darum geht, mit irgendwelchen prekären Jobs Geld heranzuschaffen. Matthias Grewe, der kann seine Gelegenheitsjobs immer wieder noch unterbrechen. Er unternimmt ausgedehnte Reisen, er experimentiert mit diversen Lebens- und Wohnformen. Er zeigt soziales und kulturelles Engagement in den sozialen Bewegungen der 1970er und 1980er Jahre, ist in der Friedensbewegung aktiv, macht mit bei einem kommunalen Kino. Eine Zeit lang, dann schnuppert er sogar mal in eine Männergruppe rein, lernt dort auch schwule Männer kennen. Und so weiter. Also er ist außerhalb seines Arbeitslebens recht umtriebig.
Besser Leben, das arbeitskritische Magazin.
Today they took away all of his toys. His mother sent newspaper clippings to him about his old friends who stopped being boys. There was Howard C. Green, just turned 33. His leather chair waits at the bank. And Sergeant Dow Jones, 27 years old, commanding his very own tank. But Blather still finds it a nice thing to do, to lie about nude in the sand, drawing pictures of mountains that look like bumps, and thrashing the air with his hands. But wait, whole Blather's productive, you know. He produces the finest of sound, putting drumsticks on either side of his nose, snorting the best licks in town. But that's all over. Lather was 30 years old today, and lather came foam from his tongue. He looked at me, eyes wide, and plainly say, is it true that I'm no longer young,
Mommy?
And the children call him famous, what the old men call insane. And sometimes he's so nameless that he hardly knows what game to play, which words to say. And I should have told him, no, you're not old. And I should have let him go on smiling. Baby,
wir kommen nun zum zweiten Roman, den wir in der heutigen Besser Leben oder eigentlich eher Besser Lesen Sendung vorstellen wollen.
Es handelt sich um eine Taschenbuch-Erstveröffentlichung im Fischer Taschenbuchverlag im Februar diesen Jahres, also noch nicht sehr lange erhältlich. Und es ist der Roman Die Lebenspraktikanten, geschrieben von Nicola Richter.
Was dort beschrieben wird, steht am vorläufigen Ende der Entwicklung, die in dem zuvor besprochenen Roman von der Nutzlosigkeit erwachsen zu werden geschildert wurde. Gemeint ist unter anderem die steigende Arbeitslosigkeit und der rasant wachsende Anpassungsdruck, insbesondere auf diejenigen, die in den Arbeitsmarkt hinein wollen. Das Buch ist ebenfalls sehr leicht zu lesen. Im Shortcut-Stil geschrieben. 7 Personen, allesamt arbeitssuchende Hochschulabsolventen, werden im Wechsel bei ihren Erfahrungen auf den Arbeitsmarkt beschrieben, während die anderen 6 jeweils als Nebenfiguren auftreten. Geschildert wird ein gnadenloses Rattenrennen um einen Arbeitsplatz.
Problematisch bei dem Roman und ganz klar ein Minuspunkt, ein Wermutstropfen ist der Schluss. Da gibt es nämlich ein arg gezwungen wirkendes Happy End. Es ist einfach so, zum Schluss, da macht sich ein junger Mann, einer der handelnden Personen, der macht sich selbstständig mit einer Kuchenspezialität und er betreibt mit dieser Kuchengeschäftsidee erfolgreich Marktstände und kann dann damit sogar seinen Freunden, also den anderen Handelnden, teilweise eine Stelle verschaffen.
So ein Happy End ist eigentlich mehr als unwahrscheinlich. Das erinnert stark an die Erfolgsstorys, die zum Beispiel im Rahmen der Ich-AG-Kampagne von den Arbeitsämtern lanciert wurden. Am bekanntesten von diesen Kampagneninhalten dürfte der berühmt-berüchtigte Hamburger Senfsalon sein. Der hält sich zwar gerade so über Wasser und das Betreiber-Ehepaar am Leben, gilt aber im Allgemeinen als gelungenes Beispiel. Dabei wird in der öffentlichen Berichterstattung die unglaubliche Arbeitsbelastung sowie die weiterhin herrschende Prekarität wohlweislich verschwiegen. Dieser Betrieb, der befindet sich eigentlich die ganze Zeit am Rande des Abgrunds. Und er ist schon gar nicht in der Lage, auch noch andere Leute einzustellen. Und ganz nebenbei wäre er dann natürlich auch keine Ich-AG mehr.
Also dieses Happy End, was eben auch letztlich sehr drangepappt wirkt, das kontrastiert dann auch recht deutlich mit den lebensnahen Schilderungen der Praktikanten Perspektivlosigkeit, die man sonst in dem Roman findet. Interessant ist es auch, diesen Roman, die Lebenspraktikanten, zu vergleichen mit dem Buch, was wir eben vorgestellt haben, mit dem 1980er-Jahre-Roman von Georg Heinzen und Uwe Koch, von der Nutzlosigkeit erwachsen zu werden. Dort im Roman von Georg Heinzen und Uwe Koch, da ist es so, dass die Protagonisten, die handelnden Figuren in gewisser Weise, ja, man kann sagen, Nachfahren der 1968er Protestgeneration sind. Und wie immer verkürzt diese 68er Bewegung und ihre entsprechenden Konsequenzen, Marsch durch die Institutionen, neue sozialen Bewegungen der 1980er Jahre auch gewesen sein mag. Letztlich gab es doch noch etwas Kritik, Gesellschaftskritik, Systemkritik und so weiter und so fort. Und das ist bei den Lebenspraktikanten, bei dieser Generation, die die Lebenspraktikanten stellen, diesen Uni-Absolventen dann doch schon sehr anders. Es gibt in dem Buch die Lebenspraktikanten einige Szenen, in denen Angehörige dieser Generation, der Generation Praktikum, wie sie ja vielfach auch genannt wird, mit verblichenen Träumen ihrer Eltern konfrontiert werden. Träume, die ihren Ursprung haben eben im Aufbruch von 1968. Und diese Lebenspraktikanten, die machen dann unmissverständlich klar, dass sie selbst über gar keine Träume, über gar keine Illusionen, über was auch immer mehr verfügen. Die sind wirklich anpassungsbereit bis zur Selbstaufgabe. Sie wollen einen Arbeitsplatz bekommen, und zwar unbedingt, und dann wollen sie Teil der systemischen Maschinerie werden. Und damit hat es sich.
Zu Beginn dieser Sendung haben wir schon einen Auszug aus diesem Roman gehört, der von Ruth Schwenken vorgelesen wurde. Wir hören jetzt weitere von Ruth Schwenken vorgetragene Auszüge aus Die Lebenspraktikanten.
Lynn und Annika suchen das nächste Praktikum und diesmal soll es das letzte sein. Dieses letzte Praktikum ist sehr begehrt. Manchmal heißt es Assistenz oder Mitarbeit oder Young Associate. Und manchmal taucht der eigene Name in der Programmschrift, einem Abspann oder der Teamliste auf, wird also nach außen getragen. Der Praktikant freut sich, als vollwertiger Mitarbeiter dazustehen. Vielleicht verdient er sogar ein paar hundert Euro. Aber wenn er die Rechte eines vollwertigen Mitarbeiters einfordert, Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, Feiertagsvergütung, bezahlten Urlaub und nicht zuletzt Sozialversicherung, wird er nur müde angeschaut. Wenn Sie das nicht zu unseren Bedingungen machen wollen, dann lassen Sie es doch. Wir finden ohne Schwierigkeiten einen anderen. Und er macht es bestimmt auch für weniger oder gar kein Honorar. Denn jeden Tag gehen bei den Arbeitgebern unzählige Bewerbungen ein. Die Auswahl an engagierten, gut ausgebildeten und dazu billigen Mitarbeitern ist riesig. Die Personalabteilungen in den Unternehmen zeigen sich leicht entnervt über den Ansturm von Mappen und Anschreiben. Victor ist kompetent, weil er selbst genügend Gespräche hinter sich hat. Eines, bei dem der Arbeitgeber barfuß herumlief. Eines, bei dem Victor irgendwie vom Thema abkam und nur noch von seinen Eltern erzählte. Eines, bei dem er sich nicht hinsetzen, sondern die leeren Regale im Raum anschauen und kommentieren sollte. und eines, bei dem seine Gesprächspartner ständig in Lachen ausbrachen, weil sie Insiderwitze rissen. Er weiß, dass die Arbeitgeber höchste Professionalität von ihren Bewerbern verlangen, obwohl sie sich selbst einiges durchgehen lassen. Vielleicht, um die Bewerber zu irritieren. Oder weil sie eigentlich unprofessioneller als die jungen Arbeitssuchenden sind. Sie ist nun Arbeitnehmerin mit einem festen Einkommen für die nächsten 2 Jahre. Eine Sicherheit wie eine Ewigkeit. Ein Tagesablauf wie aus dem letzten Jahrhundert. Eine seltsam ungewohnte Situation. Etwas sehr Altmodisches müsste angemessen gefeiert werden. Die Unterschrift unter einem Arbeitsvertrag. Natürlich feiert Julia nicht, denn sie hat überhaupt keine Zeit. Weil sie ständig Überstunden macht, ist sie eigentlich nur zum Ausruhen und zum Frühstücken in ihrer neuen Wohnung. Sie hängt sich mit Biss hinein in die neue Arbeit. Sie ist eingespannt wie ein Pferd in einem Gürtel. Diese urtümliche Radkonstruktion zur Energieerzeugung. Es geht immer im Kreis. Arbeiten, schlafen, arbeiten, schlafen. Nicht das Tempo verringern. Denn es gibt viele andere Pferde, die ebenfalls kräftig, jung, dressiert und ausdauernd sind. Und die gerne an ihrer Stelle wären. In der Probezeit und danach. Sie rennt hierhin und dorthin und gibt sich Mühe. Termine, Termine, Termine. Ihre 40-Stunden-Woche wird oft zu einer 60-Stunden-Woche. Als ob die Arbeit wie ein Magnet mehr und mehr Arbeit anziehen würde. Als ob das Arbeithaben dazu qualifizieren würde, noch mehr Arbeit zu haben. Sie ist abends so oft kaputt, dass sie um 23 Uhr vor dem Fernseher einschläft. Und das an einem Freitagabend. Die Arbeit als ein sehr fordernder Liebhaber.
Wie ein Pferd in einem Göpel, so sieht sich die Protagonistin Julia aus dem Roman Lebenspraktikanten eingespannt. Und dann ist sie natürlich hinterher am Abend absolut kaputt. Ja, wenn man in so einer archaischen Tretmühle halt treten muss. Dafür steht ja die Maschinerie des Göpels. Für Julia ist es allerdings so, dass eine solche Tretmühle nicht eine archaische und materielle Maschinerie darstellt, sondern stattdessen handelt es sich um systemisch objektivierte sogenannte Sachzwänge, die dazu führen, dass Julia so viel arbeiten muss. Julia, sie hat jetzt endlich einen festen Arbeitsplatz, wenn auch nur für 2 Jahre.
Jetzt am Ziel ihrer Bemühungen muss sie feststellen, dass sie ihre Geldarmut in Zeitarmut umgetauscht hat. Stichwort Geldarmut. Es ist eigentlich nicht sonderlich zugespitzt, wenn man behauptet, ein Praktikum, das muss man sich heutzutage leisten können. Es geht um den Erhalt von Employability, also praktisch der Würdigkeit, als Arbeitnehmer eingestellt zu werden. Und darin muss man heutzutage sogar selbst Geld investieren. Employability bedeutet, man muss nachweisen können, dass man nahezu bedingungslos für jede Arbeit zur Verfügung steht.
Man muss zwangsflexibilisiert sein, also allzeit bereit, jede Zumutung freudig anzunehmen.
Es geht um den Kniefall vor dem System. Lücken im Lebenslauf sind in diesem Zusammenhang tödlich. Statt Auszeiten muss man dann eben das nächste Praktikum beginnen. Es ist ein Teufelskreis, weil man sich auf diese Weise sehr billig verkaufen muss und außerdem mit festen Stellen, die tendenziell abgebaut werden, konkurriert.
Dabei ist es ja heute so, dass viele feste Stellen inzwischen auch durch 1-Euro-Jobs ersetzt werden. Und diese 1-Euro-Jobs, die findet man auch im akademischen Bereich.
Es läuft also insgesamt auf eine dramatische Verschlechterung der Arbeitsbedingungen für alle hinaus.
Wobei es dann interessant zu sehen ist, dass die Praktikantinnen und Praktikanten in diesem Roman alle irgendwie versuchen, ihren Vorgesetzten dann gut in Erinnerung zu bleiben.
Dass die Vorgesetzten wiederum, die in regelmäßigen turnuswechselnden Gesichter der Praktikanten längst gar nicht mehr wahrnehmen, ist eine der bittersten Erfahrungen des Buches. Die Redaktion der Internetbuchhandlung Amazon schrieb zu Nicola Richters Buch: Eine rastlose Praktikantenarmee, die billiger und williger ist als je zuvor. Nicht selten unbezahlt. Effizient und unauffällig bis zur Selbstaufgabe. Dazu kommen Personalchefs, die ihre Psychospielchen mit verunsicherten Bewerbern durchziehen, mobbende Festangestellte, die eifersüchtig ihre Pfründe verteidigen.
Und in einer Amazon-Kundenrezension heißt es, Zitat, jeder, der zwischen 20 und 35 ist, kennt die hier beschriebenen Lebensläufe, Zitat Ende. Es ist auch so, dass die ganze Ebene von Freundschaften, von Beziehungen, sozialen Kontakten und so weiter und so fort, dass das nicht mehr Selbstzweck ist, etwa im Sinne von einem Reichtum sozialer Beziehungen, sondern in diesem Roman, die Lebenspraktikanten, da ist es so, dass die Freundschaften, sozialen Beziehungen, soziale Kontakte und so weiter eigentlich nur noch dazu dienen oder zumindest zunehmend dazu dienen, ein sogenanntes Netzwerk aufzubauen. Das wird dann in einer Episode in diesem Buch Lebenspraktikanten auch sehr detailliert geschildert. Wobei es dann so ist, dass es einem der Protagonisten bei seinem Networking, bei seinem Netzwerkbauen eigentlich oder ganz deutlich wirklich nur noch darum geht, eben dann wieder an einen Praktikumsplatz, der bezahlt ist, zu kommen, an einen befristeten Arbeitsvertrag und so weiter und so fort. Das ist der Sinn und nicht mehr der soziale Kontakt, die soziale Beziehung als solche.
Also man kann sagen, die jungen Frauen und Männer in diesem Buch investieren praktisch ihr ganzes Leben in eine Zukunft, die nie stattfindet. Und schieben ihr sogenanntes Privatleben, wenn sie dann überhaupt noch eins haben, irgendwo dazwischen.
Das war in dem Roman von der Nutzlosigkeit, erwachsen zu werden, noch sehr anders.
Und am Ende ist es eben doch so. Nichts, nicht die beste Ausbildung, nicht der größte Einsatz, nicht die Bereitschaft, auch mieseste Jobs anstandslos und perfekt auszuführen, garantieren Sicherheit und Konstanz. Diese jungen Leute belügen sich selbst und sie werden belogen. Insofern fängt das Buch das Lebensgefühl einer ganzen Generation ein.
Man kann sagen, eben das Lebensgefühl der Generation Praktikum, wie diese Generation oft genannt wird und wie sie auch einmal in einer Titelgeschichte des Nachrichtenmagazins Der Spiegel porträtiert worden ist.
Und das Lebensgefühl dieser Generation Praktikum unterscheidet sich stark, wie eben schon gesagt, vom Lebensgefühl der sogenannten 68er. Stichwort 68er. Wir spielen jetzt den Song Ihr lieben 68er von Peter Licht.
Ihr lieben 68er, ihr lieben 68er, ihr lieben 68er, danke für alles, ihr dürft gehen. Ihr lieben 68er, ihr lieben 68er, jedes Bündchen marschiert durch ein Institutionchen, danke für alles, ihr dürft jetzt gehen. Aber bitte ruft uns. Aber bitte ruft uns. Aber bitte ruft uns nicht an. Und macht euch noch eine schöne Zeit und erzählt euch untereinander, wie das alles so war. Könnt auch einen Dia-Abend machen. Einen Dia-Abend von der Revolution. Und da sitzt ihr dann alle und erzählt euch untereinander, wie das alles so war. Bildet Netzwerke für eure Dia-Abende. Aber bitte ruft uns. Aber bitte ruft uns. Aber bitte ruft uns nicht an. Ihr könnt euch auch eure Poesiealben zeigen aus den tollen Tagen oder eure alten Hosen. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Ihr habt euch ja befreit. Ja, ihr habt euch befreit. Aber bitte ruft uns. Aber bitte ruft uns. Aber bitte ruft uns nicht an. Wir rufen an. Vielleicht rufen wir 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 an. Vielleicht.
Bevor diese Sendung zu Ende geht, hier der Hinweis auf die nächste Besser-Leben-Ausgabe, die nächste Besser-Leben-Sendung am Sonntag, den 17. September 2006 um 19.04 Uhr. Unter dem Motto Die Arbeitswelt von drinnen werden wir dann wieder zwei sozusagen arbeitskritische Romane besprechen.
Und zwar Wir schlafen nicht von Katrin Röckler und Wenn wir sterben von Ernst Wilhelm Händler.
Noch einmal die Eckdaten zu unseren heutigen Büchern. Da wäre als erstes der Roman von Georg Heinzen und Uwe Koch, Von der Nutzlosigkeit erwachsen zu werden, 1985 erschienen im Rowohlt Verlag. Das Buch ist inzwischen vergriffen. Die Taschenbuchausgabe kann für kleines Geld unter anderem bei Amazon bestellt werden.
Und als zweiter Roman von Nicola Richter, Die Lebenspraktikanten. Der ist als Taschenbuch-Erstausgabe in diesem Jahr im Fischer Taschenbuch Verlag erschienen und kostet 8 Euro.
Besser Leben, das arbeitskritische Magazin.
Soweit die Augustausgabe unseres arbeitskritischen Magazins. Unter dem Motto Die Arbeitswelt von draußen haben Peter Busfeld und ich zwei Romane vorgestellt und besprochen. Von der Nutzlosigkeit erwachsen zu werden und Die Lebenspraktikanten. Zwei Bücher, die erzählerisch die kapitalistische Krisenrealität und ihren Niederschlag auf dem sogenannten Arbeitsmarkt ausleuchten. Und zwar aus der Perspektive derjenigen, die beim Arbeitsmarkt außen vor gelassen werden. Entweder, weil sie gar nicht erst richtig hinein wollen oder weil sie zwar unter allen Umständen hinein wollen, aber selbst unter größten Schwierigkeiten nicht mehr hinein können.
Peter Sammol und ich, mein Name ist Peter Busfeld. Wir verabschieden uns nun am Mikrofon und wir bedanken uns bei unseren Sprechern Ruth Schwenken und Dirk Westphal.
Und last but not least bei Klaus Blödo in der Technik.
Ganz zum Schluss noch ein wichtiger Terminhinweis. Am Samstag, den 16. September, steigt von 14 bis 20 Uhr eine eintrittsfreie Linux-Installationsparty, und zwar im Münsteraner Umwelterhaus zum Sandestraße 15. Mehr dazu in der von mir moderierten nächsten Antenne Tux Bürgerfunksendung am übernächsten Samstag um 19.04 Uhr oder auf www.antennetux.de.
Tschüss und bis zum nächsten Monat. Jeden dritten Sonntag um 19.04 Uhr Besser Leben, das arbeitskritische Magazin.
Wir sind jung und wir machen uns Sorgen über unsere Chancen auf dem Arbeitsmarkt und unser berufliches Fortkommen. Wir sind jung und wir machen uns Sorgen, denn später wollen wir uns ja auch einmal etwas leisten können. Momentan, da geht's ja noch, weil unsere Ansprüche noch niedrig sind, aber später wollen wir uns auch mal was gönnen können. Denn wir wissen, wenn man sich erst einmal an einen Lebensstandard gewöhnt hat, dann ist es schwierig, später wieder mit weniger auszukommen. Wir machen uns eben Sorgen über unsere Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Wir machen uns eben Sorgen über unsere Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Verschlechtert, dann finden wir das nicht gut und machen uns dann wieder Sorgen über unsere Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Das ist alles so ungerecht, denn wir haben immer unsere Hausaufgaben gemacht und alle Voraussetzungen erfüllt und sogar spezialisiert. Das finden wir nicht gut, denn es ist wichtig, sich auch mal was leisten.